Hallo Robert.
Hallo David. Soll ich dich jetzt David Hinkefuß eigentlich nennen?
Bitte, ja.
Oder fühlst du dich, oder ist nicht witzig? Trifft dich das, wenn ich das jetzt sagen würde?
Nö, vor ein paar Tagen hier bei mir im Haus wohnt ein Rollstuhlfahrer. Und der kam mir entgegen und sagte, der hat mich noch nie begrüßt vorher, aber als ich dann an ihm mit meinen Krücken vorbeihumpelte, sagte er, hallo Kollege. Und ich bin mir nicht sicher, ob er in einem kurzen Moment, weil ich habe nicht gelacht, aber ich fand den wirklich nicht schlecht. Es war nur keiner, wo ich laut lachen musste. Aber ich glaube, der fühlte sich danach schlecht, weil er dachte so, ui, der war, glaube ich, ein bisschen, aber der war nicht zu viel. Also da kann man, glaube ich.
Ehrlich gesagt, finde ich das sehr, sehr charmant.
Ja, fand ich auch. Ja, also wir machen immer noch Remote, weil ich immer noch zu Hause bin.
Vielen Dank. Ich habe das gesehen, wir waren bei Fast and Furious 9 im Kino. David hat Blasen an den Händen von seinen Krücken, wenn er sich da so lang dingsen muss. Also er leidet wirklich, er leidet in dem Maße, wie er es kann für die Filmwelt tatsächlich.
Ja, ich habe mir extra sogar so Fahrradhandschuhe gekauft, aber die helfen nicht. Das ist einfach, der Druck auf die Stellen ist derselbe. Deswegen, aber langsam müsste der Punkt kommen, Max, also Hand of Blood, hatte auch ganz lange Krücken und der meinte neulich, keine Sorge, das dauert nicht lange, dann ist genau da, kommt dann die Hornhaut und dann ist alles egal. Ah. Ja, so soll es sein. Ich habe heute für dich keine Frage, Robert, sondern ich lese dir heute mal was vor.
Oh, und zwar soll ich mich erst noch in eine liegende Position begeben?
Nö, musst du nicht. Ich erzähle dir die Geschichte eines Films und du sagst mir, nicht sofort, du es erkennst, erst wenn ich dann sage, ich bin fertig, jetzt sagst du mir, welcher Film ist gemeint. Also, stell dir vor, es gibt so eine Crew aus jungen, wilden Extremsportlern, die suchen regelmäßig Adrenalinkicks. Und weil ihr Hobby dafür ihnen nicht reicht, drehen sie nebenbei noch so ein paar krumme Dinger und kommen deswegen mit dem Gesetz in Konflikt. Auf der anderen Seite, ja, auf der Seite des Gesetzes, gibt es da diesen jungen Gesetzeshüter, der ist aufstrebend, ein bisschen grün hinter den Ohren, aber hat natürlich das Herz am rechten Fleck. Und der wird dann in diese Crew eingeschleust und soll Informationen sammeln. Ja, und dabei findet er heraus, dass die Crew natürlich die gesuchten Gangster sind, aber er verliebt sich auch noch in die Schwester des Anführers und verliebt sich irgendwie auch noch in diesen Lifestyle der Crew. Und weil er dann irgendwie zwischen diesen Welten gefangen ist, gibt es dann später eine Situation, wo er den Anführer eigentlich erschießen könnte oder einbuchten könnte, aber er macht es dann nicht, sondern erst am Ende gibt es dann, ja, dann gibt es diese Situation, wo der Anführer dann doch leider seiner gerechten Strafe entgegengeführt wird. Robert, was würdest du sagen, welcher Film ist das?
Na, jetzt sage ich natürlich Schnell und Wütend Teil 1.
Du würdest The Fast and the Furious sagen. Das ist natürlich falsch. Das ist natürlich falsch. Ich habe das hier, glaube ich, immer mal wieder angedeutet, aber auch auf meinem Kanal immer mal wieder gesagt. The Fast and the Furious ist eine 1:1 Kopie von Catherine Bigelow. Letzte Woche hatten wir sie. Catherine Bigelows Gefährliche Brandung. Im Original hieß er Point Break.
Ja.
Der wurde später auch, es kann sein, dass Leute jetzt gesagt haben, das ist doch Point Break von, ich weiß nicht, 2009 oder so. Da gab es nämlich ein Remake. Aber nee, Gefährliche Brandung mit Keanu Reeves und Patrick Swayze ist genau das. Da ist es halt ein Surfermilieu, was in den 90ern halt noch voll hip war.
Ja, du hast mit dem Wort Extremsportler, ne? Da war ich dann schon so, da will er mich auf eine Fährte locken hier.
Naja, Straßenrennen ist ja auch irgendwie, kann man sagen, eine Form von Extremsport auf einer gewissen Ebene. Aber das ist nicht das Einzige, was The Fast and the Furious, sagen wir mal, entliehen hat. Es gab da nie einen Rechtsstreit, was mich gewundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die haben wahrscheinlich angeklopft und haben gefragt, genauso wie sie auch bei jemand anders angefragt haben, nämlich bei Roger Corman. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, ja. Ich will seit Jahren ein Video darüber machen, das ist so der B-Movie-Papst aus den USA gewesen, der hat da wahnsinnig viele billige Sachen gemacht und war bekannt dafür, dass er ganz vielen berühmten Regisseuren und Schauspielern aber den Kickstart in Hollywood gegeben hat und dessen, ich glaube, es war einer seiner allerersten Filme, an denen er mitgewirkt hat, der heißt hier, glaube ich, der rasende Teufel oder so. Genau, der rasende Teufel heißt der in Deutschland. Und der heißt The Fast and the Furious. Und die Macher von dem ersten Fast and the Furious, die haben vorher, die wollten den Film erst Race Wars, Racer X, Street War irgendwie so nennen, aber es klingt natürlich wie, wenn so ein 15-Jähriger sich einen Autorennen-Filmtitel ausdenkt und dann hat irgendjemand den Film von Roger Corman gesehen und dann sind die zu Corman gegangen und haben gesagt, hey, können wir den Titel haben? Und Universal hat Roger Corman im Angebot, im Tausch gegen, also Roger Corman ist halt, weil er B-Movie-Papst ist, hat er sich nicht bezahlen lassen, sondern er hat gesagt, er hätte gerne Archivmaterial, also einfach so Footage, was Universal in ihren Schränken hat, das er dann für seine Filme verwenden kann, damit er das nicht drehen muss, damit er mal wieder Geld gespart hat, was ich sehr sympathisch finde.
Das ist clever, das ist wirklich clever.
Ja, also Fast and the Furious ist hochgradig zusammengemopst. Ich könnte jetzt noch darüber reden, dass es eigentlich auch eine echte Lebensgeschichte von einem echten Straßenrenner ist, aber das spare ich mir heute und sage stattdessen lieber herzlich willkommen zu Zwei wie Pech und Schwafel.
Zu Folge 23. Mein Name ist Robert Hofmann und du bist?
Ich bin auch Robert Hofmann.
Ja. Wir könnten das doch mal sagen für Leute, die neu mal dazukommen, wer wir eigentlich sind. Nein?
Ich bin David Heinen. Hallo, guten Tag.
Hallo,
ja. Super. Wir reden heute unter anderem über Fast and the Furious, ja, den neuen Film. Oder F9, wie wir Tastaturbenutzer sagen würden.
Und heißt dann auch noch The Fast Saga.
The Fast Saga. Das heißt auch ja von Film zu Film anders. Ich habe gestern mal versucht durchzugucken durch die Filme und dachte dann, weil der vierte Teil hieß ja auch Fast and Furious, glaube ich.
Ja, der zweite ist auch Too Fast, Too Furious.
Genau. Ah, ja. So, The Fast and the Furious, Too Fast and Too Furious. Dann gibt's Tokyo Drift. Dann gab's Fast and Furious. Dann gab's Fast 5. Ich glaube, dann war wieder The Fast and the Furious 6 und 7. Und dann The Fate and the Furious. Und jetzt F9, The Fast Saga. Also es ist so, auch da, als würden diese 15-Jährigen, von denen ich gerade sprach, mit ihrem Würfel wieder ankommen und sagen, hey, damals hat es nicht geklappt mit Racer X, aber jetzt habe ich hier eine wahllose Zusammensetzung aus Fast und Furious und das würfeln wir einfach.
Und auf Basis, wenn wir da nachher drüber sprechen, wollen wir ein bisschen auch über das Autorenngenre sprechen, was uns da so anspricht. Ja. Und wir müssen auch dann gleich über Filme, die wir gesehen haben, über Davids erste Kritik auf seinem YouTube-Kanal sprechen, die er gemacht hat. Also große Zäsur im Leben des Hein. Ja. Und ich habe noch ein paar kleine Filme geguckt, weil Kino geht jetzt wieder los, dementsprechend gucke ich halt auch viele Sachen. Es ist immer ein bisschen traurig, wenn ich dann so zu Percy eine Kritik mache und sie hat so 4000 Klicks und du sagst dir so, eigentlich ist das doch ein guter Stoff, aber die Leute finden einfach keinen Zugang, sowas hat keine Werbung, keine Plattform. Mir schreiben die Leute auch so, ey, in meinen 3 Kinos in der Nähe von 45 Kilometern wird der Film nicht gezeigt. Wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie Nomadland nicht gucken können und so, voll traurig, muss ich mal sagen an der Stelle.
Ja, ja, das hatten wir ja schon mal an anderer Stelle spekuliert, dass viele Filme, die wir häufig besprechen, zum Beispiel auch in kleineren Ortschaften, kannst du das vergessen. Wenn die ein Kino haben, wenn das überhaupt überlebt hat nach Covid, dann kannst du froh sein, wenn dann jetzt halt eben, das ist jetzt gerade auch das Problem, diese ganzen Blockbuster, die jetzt jede Woche ins Kino geballert werden, wo sollen da die kleinen Filme
stattfinden? Wobei nicht alle Blockbuster ihren Weg ins Kino finden, wie ich auch gehört habe per Nachrichten dieser Tage. Kinopolis hat zum Beispiel gepostet auf Facebook, dass es teilweise mit Studios gibt es normalerweise Nachverhandlungen. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Kino Filme rausbringt, bekommen die natürlich Geld durch ihre Popcorn- und Getränkeverkäufe und von so einem Kinoticket ungefähr die Hälfte. Das wird aber mit jedem Studio genau ausverhandelt, wie viel Prozent das ist. Und da wird gerne auch nochmal nachverhandelt. Und zumindest hat Kinopolis jetzt gesagt, dass sie Black Widow nicht bei sich zeigen werden anscheinend. Und ich habe auch mehrere Nachrichten bekommen. Kann sein, dass es nicht jetzt bloß die einzigen Kinos sind. Auf jeden Fall muss damit Disney irgendeine Form von Nachverhandlung gegeben haben. Das passiert immer mal wieder. Über Disney hörte man ja immer mal wieder, selbst in den USA. Allein die Streitigkeiten zwischen Quentin Tarantino und Disney sind ja legendär, wenn die zum Beispiel sagen, Star Wars muss im größten Saal zur Hauptzeit oder in 5 Sälen gleichzeitig gespielt werden. Die diktieren halt sehr stark durch, wie so ein Programm auszusehen hat nach deren Vorstellung. Und dass Filme zum Beispiel auch in den IMAX-Saal müssen zu Zeiten, wo man eigentlich weiß, da gehen dann keine Kinder mehr hin in den typischen Familienfilm. Also sehr skurril. Wundert euch vielleicht nicht, dass Black Widow vielleicht nicht bei euch im Kino in der Nähe läuft. Könnte man jetzt überlegen, ist das ein Versuch von Disney, einem den VIP-Zugang auf Disney Plus schmackhafter zu machen und den Weg dahin kürzer? Ich weiß es nicht.
Ich glaube es tatsächlich auch nicht. Also diese Geschichten mit Disney sind ja schon uralt. Das habe ich schon immer mal wieder gehört, dass Kinos sich beschweren, dass diese Marge, die sie, also ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie hoch das ist. Wir haben ja sicherlich aber auch Zuhörer, die in Kinos arbeiten oder die da sich ein bisschen besser mit auskennen. Das weiß ich nämlich, weil ich auf meinem Kanal da häufig Kommentare bekommen habe, die uns das vielleicht als Feedback schicken können, was da tatsächlich im Hintergrund an Abgaben gezahlt werden muss. Aber ich weiß, dass Disney seit Jahren versucht, diese Abgaben, die sie an die Kinos beziehungsweise die Kinos zurückzahlen, dass die an Disney erhöht werden müssen oder dass die Aufführgebühr des Films erhöht wird für Disney-Filme. Und da sagen die dann, nee, ist nicht so. Also quasi, weil sich das Kino das Recht erkauft, den Film vorführen zu dürfen. Und ein Disney-Film ist halt für Disney mehr wert. Deswegen sagen sie, das kostet halt einfach mehr.
Man hört das aber auch viel, dass Disney an allen Ecken auch bei Pressevorführungen wohl spart. Also ich merke das ja in Berlin. Disney-Vorführungen sind immer mit in den ramschigsten Kinos, leider. Also in den typischen, wo jetzt, ich meine, andere Studios gehen halt ganz oft in den Zoopalast oder letztens war einer im UCI auf Mercedes-Benz-Platz oder Defi Lux oder Astor Lounge, also in sehr schöne Kinos auch, um sich Filme anzugucken. Bei Disney fällt immer auf, dass die so in die Ramschi-Gerinn Sachen. Ja, ich will jetzt nichts runter. Es gibt halt einfach Kinos, da riecht's nach Klo, wenn du gesagt
Also es gab in Berlin schon eine ganze Menge von Kinos, in denen ich gesessen habe, wo, wenn du ganz hinten gesessen hast, der Ton nicht ankam oder wo die Toilette mitten im Saal ist und so, alles schon erlebt. Aber ja, ich meine, das würde ich jetzt nicht mal sagen, das kann dann auch an Beleg, ne, es kann an einem anderen belegten Kino liegen, will ich gar nicht sagen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ich glaube, du hast mich gestern…
Es ist jahrelange Erfahrung, Disney weißt du genau, und dass sie immer in die gleichen ein, zwei, drei Kinos gehen, das ist…
Du hast mich gestern gefragt, wo ich ihn denn gucken werde, im Kino oder auf Disney Plus und dann meinte ich so, warum sollte ich 22 Euro dafür ausgeben, wenn ich dafür lieber ins Kino gehen kann? Aber geil ist dieses ganze Gehabe tatsächlich nicht. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber wir werden ja vielleicht nächste Woche nochmal über Black Widow reden. Jetzt kommen wir zu meiner ersten Filmkritik auf meinem Kanal. Robert, es gab Beef. Dies haben die Leute zumindest immer wieder geschrieben und vermutet.
Wirklich?
Ja, du hattest unter meinem Kanal hast du geschrieben irgendwas mit ey, Filmkritiken, bla bla bla. Und dann hatten die Leute darunter spekuliert, ich weiß nicht, ob du es weitergelesen hast, dass das ja möglicherweise nicht abgesprochen gewesen wäre und dass es jetzt Beef gibt zwischen uns.
Also es war nicht abgesprochen, meinte ich gestern, da meinte David so, hä, du wusstest doch, ich will eine Kritik machen. Ich meinte, nein, wir haben drüber geredet und das ist auch voll geil, dass du eine gemacht hast, aber ich wusste nicht, dass jetzt Tomorrow War das erste Ding wird. Aber ich habe eigentlich nur runtergeschrieben, voll geil, Kanal gerettet, weil du in dem Podcast ja mehrfach gesagt hast, dein Kanal geht bald den Bach runter. Und ich meinte das genauso, wie es da steht, so geil, Kanal gerettet, cool, dass du es gemacht hast. Also, dass die Leute anscheinend da auch so eine Ironie reinlesen, die gar nicht da ist. Ich habe es einfach gefeiert und freue mich, dass du dich durchgerungen hast, weil ich weiß, dass die das ja, wir haben ja auch schon auf dem in dem Podcast hier über deinen persönlichen Anspruch und Inhalte gesprochen, dass dir das auch durchaus schwerfällt, da, ich will nicht sagen, über deinen Schatten zu springen, aber sowas ein handwerklich Einfaches mal zu veröffentlichen.
Ich habe das tatsächlich nicht, also um das vielleicht nochmal zu erklären, ich hatte vor Monaten mal gesagt, ich will das probieren, da hattest du mich dann auch dazu ermutigt, ich glaube sogar im Podcast hattest du das gesagt. Und dann habe ich in den letzten Wochen, Monaten immer wieder drüber gesprochen mit verschiedensten Personen. Wahrscheinlich habe ich da dann einfach dabei übersehen, dass wir, das also ein konkretes Datum wusste niemand. Ich hatte jetzt bei Tomorrow War einfach gedacht, ach komm, probierst es mal. Und dann als am Tag, am Samstag, als ich das hochgeladen habe, saß ich hier und hatte ein paar Freunde zu Besuch und meinte so, ich weiß nicht, ich will das nicht hochladen, das finde ich nicht gut, das ist zu wenig, das ne, es geht nicht 20 Minuten wie meine Essays und da sind keine Informationen drin, sondern nur meine Meinung. Und dann guckten sich die anderen das an und meinten, das wäre schade, das nicht hochzuladen. Und dann hatte dieses Video jetzt mehr Klicks als alle anderen in den letzten Monaten, was irgendwie traurig ist, wenn man überlegt, wie viel Zeit in so das Michael Jackson Video oder das Kong vs. Godzilla Video geflossen ist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Filmkritiken habe ich schon ewig gemacht und liebe ich sehr. Und warum, ne? Also es ist ja nicht so, dass es minderwertiger Content deswegen ist. Deswegen, ich probiere mich damit aus. Aber wenn wir schon beim Thema sind, Tomorrow War, Robert, jetzt wissen die Leute von uns beiden schon online, was wir darüber denken, aber wir können es vielleicht hier nochmal im Podcast kurz ansprechen. Amazon Prime Original, eigentlich von Paramount für 200 Millionen Dollar irgendwie produziert und dann hat Paramount die
gekauft.
Ja, aber für Paramount hat es produziert für 200 Millionen Dollar.
Ach, da haben die wirklich 200 Millionen Dollar Budget auf dem Film?
Genau, 200 Millionen Dollar Budget ist angeblich das Budget auf Tomorrow War.
Und dann hat Amazon nur das Budget ausgekauft?
Ich denke ja, Paramount wollte das Ding nur verkaufen, weil ich glaube, dass die in Paramount geht's ja nun wirklich nicht gut, wenn man so schaut. Und außer Mission Impossible haben die jetzt nicht viel gehabt so und ich kann mir gut vorstellen, dass die dann jetzt durch Covid irgendwie Angst bekommen haben.
A Quiet Place ist jetzt nicht groß, aber ist Paramount nur mal kurz
als Ergänzung. Aber die wollten ihre Assets, glaube ich, einfach loswerden und haben sich bei Tomorrow War vielleicht nach der Sichtung auch gedacht, mal gucken, ob das so ein großer Erfolg wird. Und ich weiß gar nicht, wie Tomorrow War in der realen Welt, also in Kinos quasi stattfinden würden, weil jetzt auf Amazon wird es fett beworben, ne? Amazon hat viel Geld dafür bezahlt. Ich sehe überall in der Stadt hier Plakate. Wenn du auf Amazon Prime gehst, schon wie bei Der Prinz aus Zamunda, hast du oben einen Banner, in der Mitte einen Banner, also du kommst an Tomorrow War quasi nicht vorbei. Und ich sehe auch unter meiner Kritik über 1000 Kommentare Leute, die den auch gesehen haben. Also er scheint auf diesen Streaming-Plattformen sein Zuhause zu finden. Aber ich glaube, der wäre im normalen Kino, hätte der nicht funktioniert. Dafür ist er einfach zu generische Science-Fiction, die es schon tausendmal gab.
Ich bin ein bisschen unsicher, wie gut der funktionieren würde, weil der hat, ich finde visuell, ich habe deine Kritik noch nicht gesehen, ich gucke ja immer keine anderen Kritiken. Jetzt ist das erste Mal, wie ich von dir nicht angucke, weil ich irgendwie kein Kritikengucker bin. Aber ich habe es geliked, sehe ich gerade. Ich finde den ja visuell sehr, das ist mit einer der Stärken, die der Film ausspielt. Ich mag dieses Design von diesen White Spikes. Also es geht quasi, wer es jetzt nicht weiß, wirklich ganz kurz. In der Zukunft verlieren die Menschen einen Krieg gegen Außerirdische und so nimmt man die letzten Ressourcen noch unerforscht zusammen und baut eine Zeitbrücke und versucht Menschen aus der Gegenwart zu rekrutieren, um in der Zukunft diesen aussichtslosen Kampf vielleicht noch gewinnen zu können. Unter anderem Chris Pratt mit dabei, der Hauptdarsteller ist. Ich finde, wie sie diese Aliens designt haben oder auch dieses erste Auftauchen während einer Fußball-Weltmeisterschaftsfinal-Party, ist eigentlich ziemlich cool gelöst. Da bekam ich richtige Blockbuster-Vibes, muss ich ehrlich sagen. Und dann hat dieser Film, das haben wir beide festgestellt, sich unglaublich in unwissenschaftlicher Dummheit verrannt, wo du auch als absoluter Laie dachtest, okay, das funktioniert nicht, das ist hinten und vorne völlig unlogisch. Und wenn irgendwelche Flugzeugschläge nur noch 30 Minuten Zeit lassen, ja, funkst du halt durch, die so eine halbe Stunde später kommt, theoretisch. Ne? Also total viele Lücken hat dieser Film. Und eigentlich super spannende Themen, weil eigentlich gibt es eine ringsherum wird immer mal angedeutet, ja, was ist denn eigentlich, wenn wir einen Krieg, wenn wir unsere eigenen Freunde und Familie opfern sollten für eine Gesellschaft in 30 Jahren, von der wir nicht wissen, wo wir dann sein werden. Das ist erstmal super spannend, inwiefern ist da überhaupt ein ethischer Hintergrund gegeben. Das Thema zum Beispiel wäre super geil gewesen. Der Film überspringt das aber alles, bis diese Dystopie aufgeht und da hätte der Film seine Wirkung entfalten können. Stattdessen wird er halt ein sehr einfach gehaltener Blockbuster, der sogar in der letzten halben Stunde ein merkwürdig trashiges Finale nimmt.
Ja.
Das völlig skurriles Ding tatsächlich.
Zweieinhalb Stunden geht der doch auch, glaube ich, oder fast.
Der geht also 139 Minuten, also 2,19. Und ja, das hinten raus eine ganz merkwürdige Geschichte, die, ja, also er hatte Blockbuster-Feeling tatsächlich. Ich würde sagen, wäre im Kino so ein 300 bis 400 Millionen Dollar Film geworden weltweit. Weil die Asiaten da auch, glaube ich, wieder gut reingegangen wären. Ehrlicherweise.
Ist das schon Rassismus?
Nein, du siehst es bei Fast and Furious, wir reden nachher darüber. Fast and Furious hat, glaube ich, in den USA und Kanada 125 Millionen eingespielt, steht aber über eine halbe Milliarde schon Einspielergebnis gestern geknackt. Und das ist China in erster Linie
hart zu verdienen. Also gerade wenn ich mir das so angucke, so was da an Effekten aufgetischt wird und was dann an Story fehlt, das ist für mich typisch chinesisches Kino. Also jetzt Skyfire hatte ich ja letztes Mal besprochen.
Ja.
Ne? Also keine Handlung, null Logik und ansonsten Effekte bis zum Get-No. Das ist Tomorrow War. Ich fand, er war auch noch an vielen Stellen, das hatte ich auf meinem Kanal gar nicht gesagt, wirkte er so bekannt, weil ich immer wieder Vibes aus Starship Troopers empfangen habe, weil ich dachte, oh, das kenne ich aus Independence Day. Oh, diese Wand-Mauersequenz habe ich schon mal in World War Z gesehen. Am Ende wird es dann zu Alien sogar ein bisschen. Also ganz viele Versatzstücke, die ich woanders schon mal gesehen habe. Dann die inhärente Logik des Films funktioniert für mich nicht. Was mir immer so ein Ding ist, ne, ich kann einen Film auch, also ich hatte auf meinem Kanal Edge of Tomorrow als Beispiel genannt, weil ich sagte so, das ist ein Film, da ist auch nicht alles logisch, aber in sich, also innerhalb der Geschichte werden die Regeln des Films eingehalten. Das ist aber bei Tomorrow War überhaupt nicht so, weil es da ständig irgendwelche Sachen gibt, die dann gebrochen wurden oder wo ich mich dann frage, warum ist das so? Oder die dann nicht richtig erklärt werden. Ne? Also dann sitzt dann im Briefing jemand da und stellt dann wichtige Fragen zu dieser Zeitreisemechanik und dann sagen die so, ja, ist halt so. So. Und für mich gibt es da so ein Paradoxon, denn in Terminator ist es ja zum Beispiel so, es gibt ja auch da diese eine Timeline. So, und da stellt man sich ja auch die Frage, wie kann es sein, dass John Connor seinen Vater in der Zeit zurückschickt, der ihn in der Vergangenheit erst erzeugt. Ja, also diese, so ein Paradoxon, aber was in diesen Filmen irgendwie dann doch Sinn macht. Hier ist es aber so, dass es keine, sie erklären am Anfang erst, dass die Zeit ein Fluss ist und dass es quasi ein langer Fluss ist, aber es stellt sich dann irgendwann heraus, es scheint mehrere Parallelzeiten zu geben. Weil ja da müsste ich jetzt spoilern, um das zu sagen, aber es gibt einen zentralen Konflikt, der sich in der Mitte des Films aufmacht, zwischen Chris Pratt und einer anderen Person, der einfach nicht funktioniert, wenn man die Logik der Zeitreisemechanik in diesem Film bemüht. Und das finde ich super absurd, dass er erst Regeln versucht, halb gar zu erklären und die Regeln dann komplett im nächsten Moment aushebelt. Also es wirkt auch da wieder so, du hast es gerade gesagt, ne? Da werden dann Situationen geschrieben, um irgendwie was zu erzeugen, ein Gefühl oder eine Stimmung oder eine Spannung, wie zum Beispiel der Luftschlag ist in 20 Sekunden, ne? Und sie müssen aus einem Gebäude, du hast es gerade erwähnt, sie müssen aus einem Gebäude eine ganz wichtige Sache rausholen, aber diese Stelle wird auch von Flugzeugen bombardiert. Warum? Ist unklar, weil die Person, die diesen Luftschlag absagen könnte, will gleichzeitig auch diese total wichtige Sache und tut es dann aber nicht. Und das ist halt ganz, ganz simples und billiges Drehbuchschreiben.
Genauso wie auch die Exposition. Also Chris Pratt zu glauben, dass er ein Ex-Soldat ist, okay. Lehrer, schon schwierig. Wissenschaftler, null. Und wenn er dann auch noch auf so einen Buddy trifft in der Rekrutierung, der irgendwie aussieht, jetzt käme er gerade vom Baseball-Match und der sagt, ich bin Professor so und so, noch nulliger. Also du glaubst nicht, was den Figuren da auf den Leib geschrieben wird, was sie sein sollen, aber wie sie überhaupt nicht wirken. Aber dennoch muss ich mal sagen, ein Chris Pratt trägt emotional einen solchen Blockbuster noch besser als Vin Diesel, Fast and Furious.
Das ist richtig, das stimmt. Ja. Deswegen ist es wirklich auch, Chris Pratt ist so diese Nummer, wo ich dann sage, so, da kann man sich dran entlanghangeln. Und ich fand, wie du, die White Spikes waren richtig gut designt.
Ich fand es dieses erste Eröffnungstor, die Menschen der Zukunft auf dem Feld. Wie fandest du das optisch
gelöst? Das fand ich unfassbar dumm. Also das war
nee,
also
nur optisch, nur wie das visuell dieses Tor, dieses so purpurfarbene, war das für dich blöd aus oder cool?
Was ist das für eine spezifische Frage?
Wie mich hat das interessiert, weil manchmal denke ich so, es gibt so eine Grenze bei Effekten, wo ich zum Beispiel sage, das finde ich cool und glaube andere schon sagen würden, das gefällt mir gar nicht. Und dann dachte ich, das wäre so ein Punkt, wollte ich dich fragen, wie du das findest, wie das aussah. Aber hätte ja sein, musste jetzt auch keine
Meinung haben. Also Robert, dieses Purpur fand ich wirklich gut.
Mann, wie das ganze Tor designt war.
Ich muss sagen, habe ich gar keinen, kann ich nicht beantworten, weil ich dachte so, ja. Aber generell fand ich die Optik des Fußballspiels sah aus, als wäre sie im Greenscreen-Studio gedreht worden.
Vor allem das die Qualität der Spieler. Also das war echt zu sehen, dass das keine Profifußballer waren.
Also ich fand es ungeil und gerade weil auch ich habe in dieser Situation eigentlich mehr damit zu tun gehabt, dass halt schwer bewaffnete Leute auf dem Fußballspiel wandern, niemand davon stirbt, weil ich meine, es ist ja mittlerweile bekannt, dass es Scharfschützen bei diesen Spielen zu geben scheint und dann kommt da eine Frau raus und sagt so, also sie sagt ja nicht mal, hey Leute, keine Angst, wir sind aus der Zukunft, ich weiß, klingt jetzt komisch, aber, sondern sie sagt so, wir sind ihr in der Zukunft, dort führen wir einen aussichtslosen Kampf. Bei der Aufmerksamkeitsspanne, die Menschen im Jahr 2021 haben, wären die in dem Moment schon tot gewesen oder alle hätten abgeschaltet oder, ne, ich habe es in meinem Video auch gesagt, am nächsten Tag hätte halt niemand gesagt so, ja, stimmt, in der Zukunft. Wir wissen noch überhaupt nicht, was passiert, aber lass mal das und das machen. Schaut dir doch an, was in der Krise 2020 passiert. Die Leute gehen in eine Kaufhalle, interessiert einen Scheiß, ob andere Leute auch Klopapier brauchen und kaufen einfach 900 Rollen weg. Ja, und dann gehen sie auf Twitter, sagen, wie scheiße das Leben ist und demonstrieren gegen 5G-Masten. So läuft doch eine echte Krise in der Realität. Ja, und da willst du doch nicht erwarten.
Leider, ja.
Ja, da willst du doch nicht erwarten, dass irgendjemand irgendwelche Glückskicksprüche aus einem pinken Tor raus schwafelt in der WM in Katar und dann sagen alle so, ja, jetzt fassen wir uns mal alle an den Händen und fliegen in die Zukunft. Auch das aber ist genau, zum Beispiel aber so eine Sache. Genau, ist auch so eine völlig unrealistische Nummer, das wollte ich nur ganz kurz sagen, habe ich auch in meiner Kritik nicht anbringen können. Die Kreaturen zum Beispiel, die werden ja ganz am Anfang überhaupt nicht gezeigt. So natürlich, ne, aus welchem Grund, klar, sie wollen dieses Kreaturendesign nicht zu früh revealen, so wie in einem Alien oder so. Und dann gibt es tatsächlich jemanden, der fragt, warum das so ist. Und dann sagen die so, ja, nee, wir wollen euch nicht erschrecken, sonst meldet sich ja niemand freiwillig. Aber später siehst du, die sind ja gar nicht freiwillig da. Die werden ja wie Chris Pratt gegen ihren Willen rekrutiert, und dürfen ja nicht, also man müsste ja schon illegale Mittel nutzen, um sich dieser Rekrutierung zu entziehen. Damit macht das ja überhaupt keinen Sinn. Also es gibt ständig so Situationen, wo ich dachte, hä? Eine Sekunde später zeigen sie mir genau das Gegenteil.
Aber deswegen meinte ich auch vor am Anfang, das hätte mich nämlich interessiert, wie eben diese Stimmung, wo du sagst, so läuft eine Pandemie ja auch ab, wie man führen kann, sie kippt ja in dem Film, aber immer nur so als Beiwerk, als Beigemenge. Mhm. Und darin steckt eigentlich der Film, in diesem ethischen Dilemma, da steckt der eigentliche Film, der findet dort
den
statt.
Den hätte ich lieber gesehen. Okay.
Gut, übrigens, ich will zwischendurch nur eins korrigieren, ich wurde ein, zwei Mal drauf angesprochen, ich habe immer mal wieder, ich weiß nicht, warum ich diese Zahl falsch im Kopf habe, letzte Woche haben wir kurz Wonder Woman erwähnt, dass der über $1 Milliarde eingespielt hätte, hat er tatsächlich nie, ich sag das irgendwie immer, hat er nicht. 800 noch was Millionen, wollte ich nur einmal korrigiert haben jetzt am Rande.
Okay. Ich würde Fear Street noch ganz kurz erwähnen, das ist
Teil 2 kommt auch diese Woche raus übrigens.
Ja, ja, ist ein Dreiteiler, Fear Street Part 1 spielt 1994, glaube ich. Das wird mir vermittelt, indem jemand einen Gameboy in den Hintergrund gelegt hat und Nirvana über als Soundtrack läuft. Ansonsten hatte ich vorher gelesen, das wäre das Scream für die neue Generation, wo ich dann hinterher lachen musste, weil ich dachte, na, in diesem Film läuft nämlich auch ein Typ mit einer Maske und einem Messer durch die Gegend. Und dann hatte ich so, okay, da hat jemand Scream gesehen, hat aber nach 15 Minuten ausgemacht und hat nicht verstanden, dass Scream nicht Scream war oder so erfolgreich gewesen ist, weil da jemand mit einer Maske und einem Messer durchs Bild gelaufen ist, sondern eben, weil das ein cleverer Meta-Kommentar war und weil das einfach ein schön verschachtelter Film gewesen ist. Fear Street ist aber Horror wirklich aus der Kombüse. Das ist ganz, 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 ganz schwach gewesen. Es ist eigentlich eher so eine Richtung, geht eher so Richtung Teenie-Drama. Ich hatte mich an Kratz Klassenfahrt erinnert gefühlt, was auf YouTube läuft, oder eben sowas an Riverdale.
Okay, und aber das sind schon zwei sehr unterschiedliche Qualitäten, ne?
Ja, natürlich ist unterschiedliche, aber so was die Stimmung, also Teenager in der ersten halben Stunde, vielleicht 45 Minuten, sind halt Teenager, ne, die dann sagen so, also er hat aber meine beste Freundin angeguckt statt mich, und dann, ne, am Ende werden sie dann halt erstochen, statt dass dann jemand mit dem Schwamm auf den auf die Person wirft. Und das fand ich erstmal, das, vielleicht bin ich da einfach zu alt, um da noch zu sagen so, interessant. Ich mochte aber den Horror auch gar nicht, weil wirklich alle 5 Minuten passiert etwas, die Musik geht so und dann ist mal wieder der Freund, der hinter ihr auftaucht, oder hinter dem Vorhang stand dann der Lehrer oder die Katze springt aus dem, also 50% dieser Jumpscare-Momente sind Fake-Outs, sprich es passiert nichts und der Rest ist einfach ganz billig, Leute laufen von A nach B, weil hinter ihnen jemand mit einem Hammer oder mit einem Messer oder mit einer Sichel hinterherläuft. Das ist Fear Street. Ich habe den ersten fast nicht ertragen. Ich weiß nicht, wie das noch 2 weitere Teile passieren soll. Die werde ich dann hier an dieser Stelle auch nicht nochmal erwähnen, weil das ist wirklich wieder mal die typische Netflix-Grütze. Horror, der
nicht Horror ist.
Ja, ein Horror, der auch so falsch verstanden ist, so wird, so, ne, weil die Leute immer noch nicht verstanden, dass es nicht reicht, einfach eine Geisterbahn abzufilmen, wo Leute drin sitzen, die sich alle 15 Sekunden erschrecken, weil dann kommt so ein animatronisches Ding rein und sagt, und jemand rasselt mit den Ketten und jemand steht aber draußen und filmt das rein. Das ist, mag für die, die da drin sitzen in der Geisterbahn, der Ritt ihres Lebens sein. Aber wenn ich da nichts von merke, nichts von spüre und kein Horror bei mir ankommt, und den muss man halt erzeugen können und wollen, dann ist es halt Schrott. Und das ist Fear Street.
Hast du den Trailer zu Halloween Kills gesehen?
Ja.
Und?
Hast du Bock, macht oder bei mir nichts. Ich mochte den ersten ja schon nicht.
Okay, schade. Ich mach ganz kurz 3 kleine Filme hintereinander weg, okay?
Ich schaff das raus.
Also, 2 Sachen, die ihr im Kino gucken könnt, wenn ihr Themen interessiert seid, weil die sind beide mittelmäßig, aber wenn du Bock auf das Thema hast, dann eigentlich spannend. Als eine ist Percy mit Christopher Walken in der Hauptrolle, auf den ich mich echt mal wieder gefreut habe. Und ist der wahre Fall, der spielt nämlich Percy Schmeiser. Das ist ein Bauer, ein Farmer in Kanada, der jedes Jahr seine eigenen Samen zieht und ganz stolz darauf ist, von Herzenfarmer über 70 Jahre alt, bis Monsanto ankommt, also großer Milliardenkonzern, sagt, Achtung, da haben wir ein Patent auf eine Genveränderung, die finden wir in deinen Pflanzen wieder, hier Patentstreit, und schicken ihm eine Rechnung über $19.000. Er will sich natürlich wehren, geht vor Gerichten, eskaliert das immer weiter höher. Tatsächlicher Fall, der dafür heute gesorgt hat, wie Milliarden Menschen teilweise ernährt werden, dass wir nicht genmanipulierten Mais haben an vielen Märkten und so, aber gleichzeitig auch, und ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich kannte das schon von Dokus, es 100.000-fachen Selbstmord beispielsweise in Indien in der Baumwollindustrie gibt, was auch wieder mit Saatgut zu tun hat, und dass diese Samen jedes Jahr neu gekauft werden müssen und Bauern massenhaft in die Schulden getrieben werden. Also großes Thema in Percy, wer sich dafür interessiert, an einem realen Fallbeispiel, Christopher Walken und auch Zach Braff mit dabei, echt gerne mal gesehen, ist ein okayer Film. Genauso wie Der Spion ist ebenfalls raus mit Benedict Cumberbatch, der einen Geschäftsmann spielt in den 60er Jahren in Großbritannien, und es ist zwischen den USA und der UdSSR. Kalter Krieg entbrennt, wird immer brenzlicher unter der Politik von Nikita Khrushchev, und sie versuchen irgendwie einen einzuschleusen, mit dem man Informationen austauschen kann, und auch eine wahre Geschichte. Da spielt Benedict Cumberbatch einen Geschäftsmann, der auf einen russischen irgendwie wichtigen Menschen trifft und deren Freundschaft, die entsteht, die hochbrenzlig und tödlich ist. Und da ist immer mal wieder punktuell richtig gute Spannung drin. Also wer Lust hat auf so einen echten Spionagefilm, so in Richtung, nicht Bond-mäßig und auch nicht wie in Mission Impossible, sondern ein echtes Thema, für den könnte ich auch nochmal Der Spion empfehlen. Beides mittelmäßige Streifen, wenn euch die Themen interessieren, dann guckt es euch an. Und ein Knaller, wie ich finde. Und den will ich nicht weiter ausführen, weil David den vielleicht noch guckt, kommt erst nächsten Donnerstag ins Kino, nämlich Nebenan.
Cat Weasel.
Nebenan. Daniel Brühls Film Nebenan. Ich würde nur mal vorausschicken wollen, dass ich finde, dass er sich lohnt. Wenn ihr Lust drauf habt, guckt euch mal den Trailer an. Sollten wir den nicht nächste oder übernächste Woche besprochen haben, dann mache ich es alleine vielleicht mal ausführlicher. Aber ich
mache es auf jeden Fall alleine, weil ich werde ihn nicht gucken.
Okay, aber dann mache ich das nicht jetzt. Das kann ich auch in einer anderen Folge machen. Weil ein richtig gutes, in großen Teilen Kammerspiel. Und mich hat der Trailer gekriegt und der Film schafft, dieses Versprechen einzulösen. Du wirst ihn nicht gucken, weil?
Weil einfach gerade so viel auf mich einprasselt. Also das ganze Presseverführungsding läuft wieder an. Es gibt einige andere Filme, die ich dann auch gerne auf anderem Wege nachholen wollen würde, also indem ich normal ins Kino gehe. Und Nebenan zählt einfach nicht dazu. Also da würde ich jetzt, glaube ich, keinen Kinogang. Und man muss dazu sagen, für mich ist ins Kino gehen ja bedeutet gerade mit dem Taxi hinfahren, mit den Krücken irgendwie versuchen rauszukommen. Das möchte ich mir gerade einfach nicht antun für einen Film, der mich nicht.
Aber ich könnte fragen, ob wir dir einen Screener besorgt kriegen.
Das kannst du machen. Also, und euch kann man ja nur empfehlen, selbst wenn wir jetzt nicht drüber sprechen, die Kritik wird auf deinem Kanal ja noch kommen oder ist schon
ja,
da?
Ja, die kommt die Tage. Diese Woche noch, denke ich.
Ja, dann könnt ihr euch da ja auch anhören, was Robert dazu sagt.
Bevor wir gleich zu Fast and Furious 9 kommen, liebe Leute, gehen wir ganz kurz in die Werbung. Und damit gehen wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Blinkist. Wer Blinkist noch nicht kennt, ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen oder Monaten unglaublich viel mir bei Blinkist angehört. Das ist eine App, die könnt ihr euch runterladen, und da werden aus 4.000 oder über 4.000 Sachbuch-Bestsellern quasi Kurzformate draus gemacht. In sogenannten Blinks bekommt man in 15 Minuten alles Wichtige rund aus einem Sachbuch erklärt, und das aus den verschiedensten Themen, über 25 Kategorien. Ich habe mich da zum Beispiel was Selbstorganisation oder Digitales sich so ein bisschen reduzieren, dass man nicht so überwältigt wird. Wahnsinnig viel informiert, aber auch Gesundheit, Finanzen, weil das ist gerade bei uns zu Hause ein Thema, David. So ein bisschen Depot, so Geldanlage. Bestimmt allein 15 Bücher daraus gehört. Und auch das allererste, was mir mein Papa zu dem Thema mal als Jugendlicher geschenkt hat, nämlich Der reichste Mann von Babylon. Das fand ich schon als Kind richtig oder als Jugendlicher ganz toll. Und habe mir jetzt nochmal die Blinks dazu angehört. Und das war richtig cool, weil sie da auch viele Geschichten rausgenommen haben und es wirklich richtig gut hinbekommen haben, dieses Buch zu verknappen auf 15 Minuten. Kurzum, da gibt es ein riesen Portfolio an Dingen, wo ihr sagt, oh, ich wollte mir zu Thema XY was drauf schaffen. Da kann man sich in 15 Minuten zu verschiedensten Themen quasi Zusammenfassungen holen.
Ich hatte jetzt tatsächlich, weil ich ja relativ viel mit meiner Gesundheit zu kämpfen habe, habe ich mal geschaut, weil mir geht's ja gerade viel um Ernährung und gesunde Ernährung. Wie kann ich mein Bein schonen? Aber generell, was kann ich jetzt für, der Witz, in meinem Alter muss ich mich langsam mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und es gibt immer ganz viele, die sagen, ja, und dann habe ich dieses Buch mir geholt. Ein Freund von mir hat mir zum Beispiel erzählt, der hat ein eigenes Unternehmen, der meinte, er macht es so zu Unternehmenskultur, so wie wenn du Chef bist, wie verhältst du dich, wie Mitarbeiter Führung, geht auf Blinkist, gibt sich das in 15 Minuten und ist dann der Powerchef. So war es jetzt bei medizinischen Themen auch, wo ich dachte so, also relativ schnell kommt man die Dinge auf den Punkt gebracht. Deswegen, ich bin da noch voll am Anfang und werde mich da auf jeden Fall reinstürzen, mir noch viele weitere Sachen, weil die 15 Minuten, die hat man tatsächlich immer.
Na, die haben auch zum Beispiel zu vielen Podcasts, sogenannte Shortcasts, da hat man dann quasi Podcast-Folgen zusammengefasst von den originalen Sprechern, die zu dem Podcast gehören, auch alles in 15 Minuten. Also kurzum, eine Menge zu entdecken. Das könnt ihr zum Beispiel auch 7 Tage kostenlos testen, das ganze Programm, wenn ihr wollt. Ihr bekommt aber auch auf das Jahresabo 25% Rabatt, wenn ihr ganz einfach bei blinkist.de/ Schwafel drauf geht und darüber euch das Ganze dann holt und ausprobiert. Spart ihr Geld, unterstützt uns und ich werde weiter Blinkist hören und vielen, vielen Dank. Eine coole Sache und für die Unterstützung unseres Podcasts auch an dieser Stelle.
Danke von mir auch.
Und damit gehen wir raus aus der Werbung. Damit geht es jetzt um Fast and Furious 9.
Schon falsch. Fast 9. Wie heißt denn der in Deutschland? Auch F9?
Nee, der heißt Fast and Furious 9.
Okay, weil drüben heißt er F9, The Fast Saga.
Ja, ich weiß, haben wir ja eingehend schon geklärt. Das neue große Ding aus Familie Dom Toretto und seine Crew, Leute. Der lebt eigentlich super entspannt, Vin Diesel als Dom mit Frau und Kind auf einer Farm. Außer es kommt mal jemand zu Besuch, dann wird sofort die Waffe gezückt, weil.
Sofort.
Ja. Hat kein also, Telefon, sich wundert sich nähert, aber, wenn jemand kommt und sich nicht vorher meldet, wie auch immer, obwohl er kein Telefon hat. Und eigentlich alles gut, bis ein Notfallanruf oder ein Notfallaufruf von Mr. Nobody kommt. Kurt Russell haben sie ja da ein bisschen etabliert in den letzten Filmen.
Ich liebe das. Also ich habe den letzten Jahr nicht gesehen, Fest 8, weil ich da schon dachte, okay, ich halte es nicht mehr aus und die Trailer so schlecht aussehen. Ich glaube auch, dass 8 und 9, jetzt wo ich den 9. gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass nach 7 qualitativ nochmal ein starker Drop passiert ist. Aber ich wusste nicht, dass dieser Mr. Nobody so heißt und dass er halt auch die ganze Zeit im Film, ohne dass jemand mit der Wimper zuckt, also ohne dass man sich bepullern muss vor Lachen, sagen die Leute, Mr. Nobody hat gesagt, das ist so affig, das klingt wie, also das bei James Bond 1966 war das vielleicht noch okay, aber heute ist das, also ich weiß nicht, Mr. Nobody zu sagen, war ganz komisch. Und diese, du sagst gerade, es kommt eine Message von Mr. Nobody. Hast du mal Command & Conquer gespielt?
Ja, die ersten zwei Teile, glaube ich. Der zweite war ja auch immer so der geilste, glaube ich.
Ja, ja. Kennst du da noch diese, das war ja immer so, dass jemand saß mit dem Gesicht zum Bildschirm, so wie wir YouTuber heutzutage, und sagte dann, und dann war so grünes Geflacker und dann haben die vor so einem Greenscreen so getan, als würden sie attackiert und so, wir sind unter Beschuss, Commander, schnell, wir brauchen ihre Hilfe. Und ich dachte dir, während dieser Message, die sie sich auch auf so einem kleinen Bildschirm angucken, Mensch, das ist ja damals wie 1994 in Command & Conquer, 95 kam es raus. Also auch da dachte ich schon, hey, dieser Film beginnt richtig gut. Also diese Message, da hat Mr. Nobody hat sich noch schnell eine Kamera geschnappt, hat dann da so reingerufen, Handy hätte nicht gereicht, nee, er musste gleich ein Video machen und hat dann, und dann wird er so weggetackelt, in diesem Video wird er so weggetackelt und Dom will diesem Aufruf von Mr. Nobody erst nicht folgen. Ja, Letty sagt sofort, ey, fick dich, bin raus, Brian, dein Sohn, ne, den lasse ich hier im Stich, so mit dir, ich begebe mich jetzt direkt wieder auf eine waghalsige Mission. Er sagt aber, ey, nee, ich bin jetzt Papa, ich kann nicht. Dann guckt er sich das Video aber nochmal an, Robert. Und zoomt aber dann rein. Und dann sieht er an der Stelle, wo der Typ ihn reintickelt, dass der ein Kreuz hat. Und dieses Kreuz hat auch sein Bruder getragen, der vor vielen Jahren weggefahren ist. Und dieser Bruder, von dem wir 8 Filme nichts gehört haben, der ist plötzlich John Cena. Und schon haben wir den 9. Teil. Die Drehbuchautoren haben sich zusammen in die Hand geklatscht. Ich saß auch da und dachte, Menschenskinder, wie schnell das geht, einen neuen Fast and the Furious Film zu erdenken. Und das ist erstmal die Ausgangslage.
Oh, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja von uns beiden immer noch derjenige, der oft sagt zu deiner Wut, ja, man kann man sich noch zurücklehnen, Bierchen aufmachen, kann man noch unterhaltsam finden. Ich habe heute die Kritik gedreht und meine Frau meinte schon zu meiner Schwiegermutter, guck die unbedingt an, sie sei wohl sehr unterhaltsam. Ich gucke meine eigenen Kritiken nie, aber ich habe ordentlich gerantet und meinte nur, jetzt ist auch bei mir vorbei. Also das Ding ist eine Kackgrütze geworden. Also Fast and Furious 9 ist leider, nee, nicht mal leider, ist wirklich von vorne bis hinten
Mist.
Was für, ja. Also nee, es gibt zwei Dinge, die ich mag. Das eine ist, sie versuchen einmal zu ergründen, wo kommt diese ganze Thematik eigentlich her. Und der Witz dabei ist, dabei gibt's eine jüngere Besetzung der Familie Toretto. Die Akteure spielen alle um Welten besser als alles, was danach im Cast der Hauptgeschichte kommt. Aber um Welten, da kommt das mal durch. Und das Zweite, was ich mag, ist, dass man diese Figur Brian immer noch als diesen Respekt zollt, dass er irgendwo noch anwesend ist. Und alles dazwischen ist wirklich eine über Logik brauchen wir gar nicht reden, über Physik brauchen wir auch nicht reden, aber dieser Film hat, diese Reihe hat sich immer gefeiert mit so einer Selbstironie, die Action auf so einen Punkt zu bringen, wo du wusstest, okay, da haben die jetzt Spaß dran, auch wenn es völlig drüber ist, jetzt nehmen sie sich aber wieder teilweise so ernst und das Thema, also das Gimmick des Films ist Magnetismus und das machen sie 20 bis 40 Mal und das wird dann einfach nur noch langweilig, kannibalisiert sich weg, ist dumm übertrieben, anstrengend und wenn du eine Sekunde darüber nachdenkst, wenn du mit einem fahrenden Auto mit hochkrassen Magneten an Leuten auch vorbeifährst, was ist, wenn die Piercings, Herzschrittmacher oder Intimschmuck hätten, was dann eigentlich für ein Film draus werden würde.
Rausgerissene Mumus so überall. Ungefähr. Oh Mann.
Und dann sind diese völlig überfordert mit jeder Emotion, die er spielen soll. Also wenn er sich da irgendwie eine Träne rausbringt, das sieht sowas von schlecht aus, dann
das ist vor allen Dingen dieser Bruderkonflikt, ist halt auch so, ne? John Cena sieht halt aus, als hätte ihm jemand morgens in die Cornflakes die falsche Milch reingemacht. Und ich finde, Vin Diesel sieht mittlerweile so aus, als würde er die gesamte Zeit nur noch die Luft anhalten.
Wirklich, damit er drückt sich da diese Brust raus und er wirkt total, er wirkt langsam einfach alt, er wirkt auch irgendwie ein bisschen schwächer. Die Action müde. Funktioniert überhaupt nicht. Müde. Und dann gibt er sich selbst noch gefühlte Superkräfte, wenn er zieht dann irgendwelchen Ketten und halbe Häuser stürzen ein. Ah, völlig daneben. Ja,
diese Szene.
Aber was ich dem
also richtig, richtig affig. Und ich finde halt diese beiden Stahltitanen, weil ich will jetzt auch noch was sagen. Ich will zuerst Red Run. Also diese beiden Stahltitanen gucken sich halt an. Ne? John Cena guckt halt wirklich so wie 3 Tage schlechtes Wetter. Bei Vin Diesel ist das Gesicht halt einfach eingeschlafen mittlerweile. Und die sollen dann einfach einen emotionalen Moment spielen. Und das ist, wie du sagst, so die Schauspieler, die sie in Jung spielen, machen das einfach
um Klassen besser. Wobei, wenn diese in Jung ungefähr einen Kopf größer ist als John Cena. Ich weiß nicht, wie sie da ignorieren konnten, dass sie da völlig unterschiedliche Körpergrößen gecastet haben.
Ja, auch das ist irgendwie total komisch. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, also ne, das ist ja generell so, Vin Diesel wird halt älter, muss man halt sagen. Der ist jetzt 53 und es ist schwer, fällt mir das, denen auch diese ganze Action mittlerweile abzunehmen. Ich habe ja mal, ist vielleicht eine kleine Side-Note, ich habe die nicht verifizieren können, aber ich hatte mal Kontakt auf Twitter mit jemandem, der oder die, ich will den Namen nicht nennen oder auch das Geschlecht lieber nicht. Diese Person hat mir erzählt, dass die arbeitet in einer Special-Effect-Butze. Und in diesem Special-Effect-Laden hatte sie die Aufgabe, die ganze Zeit das Doppelkinn von Vin Diesel wegzuretuschieren, weil der da ganz besonderen Wert drauf gelegt hat, dass er gesagt hat, so, ey, ich möchte nicht, dass in meinen Filmen zu sehen ist, dass ich ein Doppelkinn mittlerweile habe. Das muss wohl eine ganz furchtbare Aufgabe sein, diese einzelnen Frames durchzugehen und dieses Doppelkinn wegzumachen. Das ist natürlich eine Sache, Hörensagen, ich kann es nicht bestätigen, aber ich erzähle es hier, weil ich, seitdem ich das weiß, nicht mehr weggucken kann. Ich muss die ganze Zeit immer suchen, ob ich irgendwie sehe, dass da unter seinem Kinn irgendwas retuschiert wurde, was mich auch mega ablenkt in diesen Filmen. Ich kann es mir zumindest vorstellen, weil Vin Diesel halt wirklich da ganz komisch ist, was das angeht, weil diese Glorifizierung.
Diese ganze Streitereien, die es da mit Dwayne Johnson im Hintergrund gab damals. Also ich weiß, du bist kein Dwayne Johnson-Fan, aber wenn eines mir auch aus Erfahrung nicht, also mit Events, Erlebnissen, aber auch so vom Gesamtbild öffentlich klar ist, dann glaube ich, ist Dwayne Johnson extrem durchgetaktet und der macht jeden Termin hochprofessionell. Das muss man jetzt nicht mögen oder was auch immer. Aber er hat sich damals auch aufgeregt, dass Vin Diesel ständig zu spät zu Drehs käme und so weiter und so fort. Und, ja, und ich kann mir das schon vorstellen, dass das echt, also ich war, also wenn einer ackert, glaube ich, ist es, ich sagte immer hardest worker in the room, aber man muss Dwayne Johnson lassen. Ich glaube, der lässt nichts aus, was er in seinem Terminkalender stehen hat. So, und deswegen kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, dass das mit Vin Diesel durchaus schwierig ist. Ich suche gerade die ganze Zeit auf meinem Instagram. Warst du damals auf diesem Foto bei der großen Premiere im Sony Center bei Fast and Furious 8 nicht auch mit drauf?
Ja.
Na, richtig mit viele Leute, richtig so viele Sachen, Leute.
Ich
habe das gerade
gesucht. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin, es gibt bei mir auch 2 Sachen, die ich an dem Film mag, um das vielleicht auch mal vorweg zu schicken. Diese Rückblenden fand ich einen interessanten Ansatz fand ich, hat aber diesen Film, der eh, und das muss man sagen, 2,5 Stunden wieder geht,
nur noch zusätzlich aufgebläht.
Es gibt darin aber eine Szene, ohne sie jetzt zu spoilern, aber es geht wieder zurück in Richtung Straßenrennen, einfach so, weil es ja die Anfänge waren von Dominic Toretto. Und ich dachte in diesem Moment so, ja, genau, so hat sich das mal angefühlt. Das war mal Fast and the Furious in den ersten, zweiten, auch im dritten Teil noch. Und mit dem vierten Teil wurde plötzlich daraus dann erst James Bond und Mission Impossible. Und jetzt ist es halt, ich finde, es ist mittlerweile ein Roadrunner-Cartoon geworden. Also du hast ja mit Mission Impossible zum Beispiel auch eine Reihe, die ist jetzt, was, 5 Teile, 6 Teile schwer? 6 Teile sind es, glaube ich, mittlerweile. Oder 7? Viele. Ich verliere da auch den Überblick. Sie drehen auf jeden Fall eine ganze Menge. Und die werden ja eher stärker, muss man sagen. Weil die sich und die Action und die Setpieces, die sie haben, immer noch ernst nehmen, ne? Weil die Geschichten drumherum, die sind zwar auch sehr, sehr überladen, wie ich finde, ne? Das ist eigentlich der schwächste Part an Mission Impossible, aber die Schauspieler wollen das noch. Ja, Tom Cruise macht das nicht nur für den Paycheck, sondern weil er jedes Mal einen neuen, krassen Stunt-Rekord setzen möchte und die Leute unterhalten möchte. Und das funktioniert in sich. Bei Fast and the Furious habe ich halt eben mittlerweile das Gefühl, dass die Drehbuchautoren, also generell alle sind furchtbar faul geworden. Die Darsteller, Jordana Brewster wirkt so wirklich, also ich weiß nicht, als wäre die 10 Jahre jetzt weg gewesen und hat in der Zwischenzeit vergessen, wie man schauspielt. Dann gibt es eine ganze Menge Anschlussfehler. Ich habe immer wieder gemerkt, dass irgendwie Türen, die vorher offen waren, waren wieder zu. Da achte ich normalerweise gar nicht drauf, aber es fällt in diesem Film besonders auf. Und was ganz doll auffällt, ist, dass bei Umschnitten in Gesprächen die Lippen sich anders bewegen und die Charaktere eigentlich, die nutzen andere Takes, in denen andere Sachen gesprochen wurden und passen die nicht vernünftig an. Das heißt, da also ist einfach keine Sorgfalt reingeflossen. Also wir haben den Film mit dem entsprechenden
Originalton geschaut.
Genau. Dann gab es Effekte, wo ich dachte, da wirst du sicherlich gleich noch was zu sagen. Bei den Effekten habe ich immer wieder gedacht, Mann, das war doch schon mal besser in dieser Reihe. Es liegt halt einfach daran, dass so viele Effekte drin sind. Und als letztes möchte ich noch sagen, was die Drehbuchautoren zum Teil, also weil es so viele Setpieces und so wahnsinnig viele Figuren in diesem Film gibt, ist alles nur noch mit so einem Gedankenstrich verbunden im Drehbuch. Also es gibt eine Szene, die ich jetzt einfach mal vorwegnehme, weil sie, ne, es ist kein Spoiler, aber da fahren Letty und Jordana Brewster fahren nach Tokio, um was zu suchen, setzen sich in ein Restaurant, essen so ein paar Ramen und sagen so, hey, ja, wie ist so in deinem Leben? Ja, ja, und wie ist so in deinem Leben? Und dann guckt Letty so nach oben, so, da drüben. Und dann ist das, was sie suchen, auf der anderen Straßenseite in dem Restaurant, wo sie durch Zufall waren. Und das ist ja gar kein Drehbuchschreiben mehr. Das ist ja einfach nur noch, ey, jetzt brauchen wir diesen Moment, was machen wir jetzt? Ach, lass den einfach da hinschieben.
Das war so ein bisschen wie bei World of Warcraft, wenn du ein Item brauchst und es liegt gleich rechts neben dir und ist noch so umrandet und du brauchst bloß noch draufklicken.
Genau, und das ist einfach, also das ist ja kein Drehbuchschreiben mehr, das ist ja wirklich das schrecklich. Also
es ist aber auch das erste Mal, dass ein bestimmter Drehbuchautor nicht mehr dabei ist in der Reihe, hatte ich heute noch gelesen in der Trivia auf IMDb. Ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber da scheint sich was getan zu haben am Drehbuchposten und das merkt man. Zu den Effekten, ganz schlimm ist mir aufgefallen, Michelle Rodriguez fährt Motorrad durch es gibt eine Actionsequenz irgendwo in Südamerika und ich fand es richtig geil, dass sie anscheinend nichts gefunden haben, was urwaldmäßig aussah, wo man gerade durchfahren konnte, außer eine Ölplantage. Das ist nochmal so ein ökologischer Ansatz, wo man mal drüber nachdenken kann. Und bei ihr, das ganze Gesicht wirkt die ganze Zeit digital draufgesetzt drauf. Also diese Action sieht so oft so schlecht von den Effekten aus. Und jedes Mal, ich verstehe nicht, wie bis heute noch die Physis von fallenden, springenden oder umkippenden Figuren Menschen immer noch so wie Säcke aussehen, die umkippen und die da keine richtige Physis rein animiert bekommen. Ich weiß noch, wir waren mal an so einem Punkt, wo ich diskutiert habe und du fandest es ja richtig geil bei Annihilation, also Auslöschung mit dem Grizzlybären. Ey, wir waren doch schon vor Jahren selbst bei einem Streaming-Anbieter auf einem Niveau, wo man sagen kann, da lässt sich doch drauf aufbauen. Warum das, irgendwie entwickelt sich das zurück in der Qualität, habe ich immer wieder das Gefühl.
Ich weiß nicht, ob es an der Zeit liegt ob es einfach an dem Unverständnis liegt. Ich habe da auch keine Ahnung. Ich habe das Gefühl bei den Gesichtern, generell, da liegt ein Instagram-Filter drüber. Also die werden alle Gesichter vermutlich bearbeitet haben. Und ich finde das vor allen Dingen bei der Action richtig, richtig traurig. Denn es gibt jede Menge Momente, wo ich dachte, eigentlich steckt da ein richtig guter Actionfilm drunter. Das braucht nur 10 Schnitte weniger und ein bisschen mehr, einen Longtake mehr, damit da ein Mad Max
aber dafür brauchst in der du halt Qualität so viel mehr Actionszenen rauskommt. Die erfordernde Arbeitsmoral, die vielleicht anscheinend nicht vorhanden ist.
Ja, ja, also bei den Kampfszenen ist mir aufgefallen, es waren immer sie in Fist-to-Fist gehen, also in einen Close-Quarter-Combat. Also da siehst du nichts mehr. Die Kamera geht nah ran. Ich fand es auch interessant, das habe ich immer wieder bemerkt, Schläge passieren im Off. Also die sind nicht mehr auf der Kamera zu sehen, sondern was passiert ist, dass sie einen Sound einspielen, damit erkennbar wird, da ist gerade ein Schlag passiert, aber ich sehe ihn nicht mehr. Die Kamera wackelt und ist so nah an den Fäusten dran, dass ich zum Teil wirklich nur gesehen habe, dass sich der Unterarm an der Kamera dran vorbeigebewegt hat. Aber es gibt weder der Schwung wird nicht richtig gezeigt, der Treffer wird überhaupt nicht gezeigt, es passiert nur noch das Geräusch. Und bei den Autosequenzen war es dann wiederum so, dass so viel passiert, dass sie gar nicht in der Lage sind, eine Szene mal länger zu spielen. Es gibt zwar große Momente wie sich überschlagende Trucks oder so, die werden dann zwar in groß gezeigt, aber auch ein Christopher Nolan hat in The Dark Knight einen sich überschlagenden Truck schon schöner inszeniert. Und diese ganze Magnetnummer, da, also spätestens da dachte ich so, okay, Leute, also wenn wenn dieser Magnet nur Dinge magnetisiert, die im Drehbuch als magnetisierbar vorgesehen sind, und ne, also weder die Autos der Protagonisten, es gibt eine Szene, da ziehen sie mit dem Magneten ein Auto ran und nichts anderes wird magnetisiert. Das ist absolut idiotisch. Und spätestens da, also da sitzt du im Kino und denkst so, ich will eigentlich nicht auf Logik achten. Aber wie ich vorhin bei Tomorrow War gesagt habe, es gibt ja die Beispiele, wo Filme das beachten. Und hier wird halt einfach, die Regeln werden on the fly gemacht, wie es ihnen passt. Und dadurch komme ich nicht drum herum, um immer wieder rausgerissen zu werden. Und da der Rest so stinkend langweilig ist und die Action einfach nicht gut genug ist und die Schauspieler einfach keine Lust mehr haben, sitze ich dann da und sag so, was ist das für ein Mist?
Also ich konnte ja Teil 7 und auch Teil 8 punktuell immer noch, also 7 sowieso, Dinge abgewinnen und fand das immer noch, zum Beispiel 7 einen sehr, sehr sehenswerten Film. Diesen Drop innerhalb eines Franchises hinzulegen mit so vielen ähnlichen Beteiligten ist bemerkenswert. Ich würde da gern von meiner Seite noch abschließend sagen, das hat auch mit dem Antagonisten-Part so stark zu tun. Warum Justin Lin, der seinen 5. Fast and Furious Film inszeniert, John Cena immer nur von hinten und dann mit einer Fahrt um seinen Nacken rum ins Profil einen bösen Blick setzen lässt, da war Jason Statham oder Charlize Theron jeweils als Gegenspieler so viel stärker und wichtiger inszeniert. Und am schlimmsten des Drehbuchs finde ich, dass sie wirklich Charlize Theron als Cypher in diesem Film hier Sachen sagen lassen wie, wenn das jetzt hier ein Film wäre, würde jetzt das und das passieren. Das, also sie eine ist, Oscar-Preisträgerin, die eine so krasse Charaktermimen und weibliche Action-Darstellerin ist, die ist wirklich ein perfektes Schauspielpaket. Charlize Theron, so zu gefühlt missbrauchen, das hat mir richtig wehgetan.
Ja, ja, sie overactet sich vorbei an wirklich furchtbaren Dialogen und so richtig verstanden habe ich eh nicht, warum sie in dem Film jetzt noch zwingend dabei sein musste.
Ja, das ist wie Kurt Russell und Helen Mirren. Das waren einfach so Dinge, ist egal.
Das sind Filme, das ist mir wieder aufgefallen. Das sind Filme, wo die Filmemacher denken, das Publikum ist dämlich. Das merkt man immer wieder. Es gibt immer wieder Sequenzen, wo ich dachte, sag mal, halten die uns für blöde? Also das Ding, dem sie hinterherjagen, so eine alles kontrollierende Sache, die die Waffensysteme der Erde kontrollieren kann, die heißt Ares. Ja, und dann dreht sich so Ludacris in die Kamera und sagt so, Ares, so wie der Krieg des Gott des Krieges, wisst ihr? Und die anderen so, Und dann gibt es eine andere Szene, da ist John Cena, wie du wieder sagst, von hinten zu sehen. Und vorher wurde schon etabliert, dass John Cena, also der Bruder von Dominic Toretto, trägt ein Kreuz um den Hals. In dieser Szene hat er sich dieses Kreuz aber auf den Rücken gezogen. Und ich dachte so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also man kann an der Physis ja schon erkennen, selbst wenn ich es nicht erkennen würde, ist doch egal. Ihr könnt doch hinterher revealen, wer es gewesen ist. Aber nein, sie zeigen, dass es ist, also wirklich noch dem blödesten Zuschauer wird erklärt, das ist jetzt John Cena, weil er hat sich das Kreuz extra für die Szene nicht an den Hals, sondern hat sich's auf den Rücken gedreht. Und da dachte ich wirklich, meine Güte, da erklärt sich so vieles, weil sie beim Drehbuchschreiben, bei jedem Gag, bei jeder Wendung, bei allem müssen sie sich denken, okay, wie erklären wir das jetzt auch noch der letzten Amöbe, dass jetzt hier dieses und jenes passiert ist. Und da brauche ich nicht mehr zu wissen. Also deswegen sind diese Filme, wie sie sind, und deswegen dauern sie eine Stunde länger, als sie müssten.
Aber ich verspreche dir, vorangegangene Filme sind besser als dieser.
Das ist auf jeden Fall. Also ich habe vorhin mal geguckt, ich habe alle Filme bis zum 7., also inklusive den 7., mit Ausnahme, ich glaube Teil, welcher waren das? Ich glaube 4, denen ich nur 2,5 Punkte gegeben habe. Habe ich allen 3 Punkte gegeben, also 6 von 10. Das ist für mich immer noch so ein Okay. Ich dachte immer noch so, ja gut, aber ich habe nie so gedacht wie jetzt. Das ist für mich definitiv der schlechteste Teil und einer, wo ich dann auch sage, okay, ich steige hier aus. Aber für den Podcast werde ich ja wahrscheinlich auch weitere Episoden gucken müssen. Ich freue mich auf den nächsten Teil, in dem dann die Putzfrau von Dominic Toretto sich herausstellt aus dem ersten Teil. Die hat einen illegalen Rennring aufgemacht, aber das Meerschweinchen von Brian aus dem ersten Teil ist zum CIA übergelaufen und ist jetzt der Bösewicht, der sich mit Cypher zusammentut.
aussteigen werden wir jetzt noch nicht, weil thematisch bleiben wir noch ein bisschen bei. Lass uns diese Folge übrigens schnell und wütend nennen. Ja?
Schnell und wütend.
Episode 23, schnell und wütend.
Wir sind schnell und wir sind wütend.
Wir möchten nämlich, wenn wir schon bei dem sind, was Fast and Furious mal war, nämlich ein Film rund um Autos, Rennen und die DNA der Straße im Blut, mal über Autofilme reden, was das für uns ist, bedeutet, was wir mögen und ja, haben uns so ein bisschen gedacht.
Ich würde das jetzt nicht als Hauptthema aufziehen.
Nee, nicht als Hauptthema. Nee, entschuldige. Nee, red mal weiter, ich will dich nicht unterbrechen.
Genau, ich würde es jetzt nicht als Hauptthema aufziehen, sondern eher so, ich glaube, mal zu gucken, was fällt denn uns beim Thema Auto ein, was wir da auch gesehen haben und was man vielleicht besser machen kann. Ich glaube, wir brauchen nicht lange rüberlegen, dass Mad Max, ich habe den schon erwähnt, natürlich da zu den besten Beispielen gehört. George
Mad
Miller.
Max Fury Road.
Nicht mal nur der. Also okay. Ich weiß nicht, hast du die Mad Max-Reihe
ja,
vor
Fury aber Road nur klein, gesehen? Da war ich klein und fand das super gruselig. Für mich war auch immer so, als Kind wusste ich so, Mad Max und Waterworld spielt bestimmt in derselben Welt, dachte ich, als Kind noch so.
Ja, Postapokalypse. Mad Max hat ja so ein bisschen dieses moderne Bild der Postapokalypse, würde ich sagen, erfunden. Also dieses, gerade der zweite Teil, also The Road Warrior, hieß ja, glaube ich, in den USA nur, der auch einer meiner Lieblings-Action-Filme ist und der im Grunde auch die Blaupause für Fury Road war, wo sie auch echt schon Autostunts gemacht haben. Da ist jeder, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob jemand ums Leben kam bei den Dreharbeiten, aber die Stuntmen haben sich da, glaube ich, reihenweise verletzt. Weil die George Miller ist da wirklich fast and furious gewesen bei den Dreharbeiten.
Ich habe hier einige Filme, sowohl welche, wo es um die Autos selber geht, als aber auch um das Feeling von Auto und Autorennen.
Ja.
Einer, der, glaube ich, jetzt gar nicht mal so ein starker Film in sich ist, aber eine richtig gute Autochoreografie bis heute hatte, ist The Italian Job. Die Minis, die beladen werden und über, ich glaube, sogar Gleise rasen oder durch Tunnel.
Aber du meinst das Remake, ne?
Genau, das Remake mit Jason Statham, eine mega gute, also der Mini und die Filmwelt ist verschmelzen perfekt, was diese Choreografien angeht und den Look da drin. Immer wieder eine richtig, richtig schöne Nummer, wo ich jetzt gar nicht so viel sagen will, wie du zu Mad Max.
Es gab so eine Reihe von Filmen, da hatte ich das Gefühl, da ging es dann eine Weile darum, einfach schöne Autos in den Fokus zu stellen. Ich weiß gar nicht, ob das ausgelöst wurde durch den Erfolg von Fast and the Furious, aber dann kam Gone in 60 Seconds.
Der war auch geil. Weißt du noch, wie das Auto hieß?
Nee.
Eleanor.
Ich weiß
nicht. Er sitzt sich ja darin und du hast dann von War hast du ja Low, Low Rider. Und er hört diesen Song ja in seinem Auto Eleanor und fühlt dann dieses Ding. Also das, Eleanor heißt das Auto.
Ich weiß noch, ich kann mich nur noch erinnern an diesen extremen Gelbstich und das Angelina Jolie mir da in dem Film natürlich besonders aufgefallen ist. Aber er hat ja dann Jahre später, also Nicolas Cage hat ja dann später dann noch so einen anderen Film gemacht, der mir immer wieder empfohlen wird als absolute Trash-Granate. Ich habe ihn nie gesehen. Hast du Drive Angry geguckt?
Nein.
Nee, der wird immer wieder genannt, so als so ein Film, wo man sagt, ne, wo er auch Leute dann mit seinem Auto bedroht. Aber wenn wir dabei schon sind, muss man natürlich Quentin Tarantino erwähnen. Death Proof.
Der in einem Doppel mal laufen sollte als Grindhouse-Doppel zusammen mit Planet Terror, weswegen diese beiden Filme unglaublich viele Verweise aufeinander haben. Und verbindendes Glied zu Fast and Furious 9 ist Kurt Russell.
Ja, stimmt.
Kurt Russell.
Ja, gut, aber du sagst Fast and Furious 9, das spielt er ja wirklich, lass es anderthalb Minuten sein.
Ist eine Verbindung.
Ja, okay, alles klar, ich habe nichts gesagt. Ich fand tatsächlich Death Proof nie gut. Es ist der schwächste Film für mich von Quentin Tarantino, weil die tatsächliche Auto-Action nicht wirklich viel passiert. Also der Horroranteil ist, es sollte ja kein richtiger Horrorfilm, es ist ja eher so ein Exploitation-Ding. Ja. Ich glaube, das war eher so seine Hommage tatsächlich an so Filme wie Death Race 2000 von Roger Corman. Ne? Also diese Filme, wo es nur darum ging, Autos, Blut, Frauen, also barbusige Frauen, ne, das ist so das Motto dieser Zeit gewesen. Mit Jason Statham wurde die Death Race-Reihe ja tatsächlich auch nochmal rebootet. Der hat, glaube ich, aber nur im ersten Teil mitgespielt und in den nachfolgenden Teilen sind dann alle möglichen anderen B-Movie-Stars durchgereicht worden. Aber ja, auch da ging es ja dann darum, im Kreis fahren, sich zu Tode fahren, viel Gewalt, da wurde das so ein bisschen so aufgezogen. Ich würde als wichtige Filme des Autokinos immer auch noch Filme wie Bullet nennen und Ronin. Ronan hat eine der krassesten Autoverfolgungsjagden, die es gibt. Ich glaube, es ist von William Friedkin gewesen. Und Bullet mit Steve McQueen, der Proto-Autofilm, kann man fast sagen. So, die haben irgendwie dieses Adrenalin-Kino geprägt, finde ich.
Adrenalin würde ich vielleicht auch noch nehmen und bei wieder verbinden das mit wieder zu Fast and Furious. Transporter.
Ja, stimmt.
Jason Statham, The Transporter ist natürlich auch. Und aber unabhängig davon, ich finde, wir müssen unbedingt auch die beiden etwas klassischeren Rennfilme Le Mans 66 und Rush. Also ich meine, das ist
super, halt
ja, aber auch Le Mans, also Ford versus Ferrari. Ja. Da geht's auch sehr viel, Ferrari, da geht's wahnsinnig viel auch um diese Liebe zum Auto und das zu fühlen und den Rennsport. Also während das eine gerade mehr so um Autoverfolgungsjagden und so weiter geht, geht's ja da wirklich um das Gefühl eines Fahrers und des Adrenalins beim Fahren. Und wir müssen auch noch nennen, finde ich, einen Film, der den Rhythmus perfekt verbindet, ein Auto, Baby Driver. Edgar Wrights Baby Driver ist natürlich auch eine ganz...
Aber wenn stimmt, also Baby Driver, finde ich, hat in den letzten Jahren nochmal gezeigt, was schnitttechnisch geht. Also das ist bei Edgar Wright ja sowieso so ein Ding. Er macht nicht einen Film über einen Autofahrer oder eben Bankräuber, die einen Autofahrer nutzen, sondern er macht einen Film über Musik. Er macht einen Film über, wie kann ich, also der hat sich vorher gedacht, wie schneide ich diesen Film, hatte ich das Gefühl. Es ging weniger um die Geschichte, sondern eher um das Wie und hat darum herum die Geschichte gesponnen. Das ist immer für mich das Problem an Baby Driver gewesen, aber ich kann total nachvollziehen, warum er diesen Film auch sehr verehrt. Du bist gerade sehr unwirsch, fand ich, nach vorne geprescht.
Oh, Entschuldigung,
es tut mir leid. Bei den Rennfilmen hast du natürlich den wichtigsten Rennfilm vergessen, nämlich Driven.
Nein, nicht mit Stallone und Til Schweiger.
Wenn wir über wichtige Filme der letzten 40 Jahre sprechen, die mit Autos zu tun haben, muss Driven genannt werden. Ist nicht nur einer der schlechtesten Filme aller Zeiten,
dann
sondern hat
auch gleich Go Trabigo nennen.
So, jetzt wird's gefährlich, Robert. Also pass auf.
Nico Trabigo, ich als Kind auch gemocht und ganz oft gucken müssen.
Nur pass mal auf. Wolfgang Stumpf. Da sagst du was. Einer meiner allerersten Kinofilme in Berlin, wo ich selbst ins Kino gegangen bin, war nicht Go Trabigo, auch nicht Manta, der Film oder Manta Manta, gab's ja auch Unterschiede, sondern Thomas Gottschalk in Trabi Goes to Hollywood. Da hat nämlich Thomas Gottschalk einen Trabi entwickelt. Es geht nämlich darum, er wohnt im Osten und baut einen Trabi, der mit Hochgeschwindigkeit fahren kann. Also ein bisschen wie Kit von Knight Rider.
Was ist denn mit der Hochgeschwindigkeit?
Ja, pass auf, da wird die Zeit halt immer vorgespult. Deswegen, im Grunde ist es, als hätte er eine NOS-Einspritzung. Aber, und er kann auch springen, auch wie Kit. Und sein Plan war, so schnell zu beschleunigen und dann über die Mauer in den Westen zu springen, um zu flüchten. Das Problem ist, an dem Punkt, wo er den Trabi fertiggestellt hat, wird die Mauer aufgemacht. Und das ist, da fängt der Film an und er sagt dann, okay, dann gehe ich jetzt nach Amerika mit meinem Trabi. Und das ist ein wahnsinnig toller Film, der wahrscheinlich, wenn ich ihn heute noch mal gucken würde, eben nicht mehr wahnsinnig toll ist, sondern wahnsinnig schrecklich. Aber Thomas Gottschalks Filme habe ich damals geliebt. Also sowas wie die Supernasen und so, das
ging nicht. Aber wenn wir jetzt ein bisschen abdriften, finde ich, müssen wir auch hier zwei wie Pech und Schwefel nennen. Mit dem Buggy.
Wir haben immer, das ist der, ne?
Hast du gesagt, das ist
zwei Pech und Schwefel? Ja, ich glaube, das ist zwei wie Pech und Schwefel. Fällt dir sonst noch einer ein?
Aus der Auto, also ich muss noch ganz wichtig eine Zeichentrickserie nennen, Turbo-Teen. Das ist die ich liebe. Der sich verwandelt in ein Auto, wenn er warm wird. Das habe ich als Kind geliebt, Turbo-Teen.
Also es gibt sicherlich noch ein paar andere Sachen. Also mir fällt zum Beispiel noch Christine ein, der Horrorfilm von Stephen King. Und dann hat er ja auch noch Rear M gemacht, wo die ganzen Autos und aber auch die Haushaltsgegenstände ein Eigenleben entwickeln.
Es gibt da sicherlich viel, weil einige werden sie sagen, wahrscheinlich hier, mach mal On Need for Speed, aber die fahren einfach nicht gut.
So. Zurück in die Zukunft haben wir ein bisschen außen vor
wegen
gelassen.
Wegen der DeLorean,
ne?
Stimmt. Ja. Lass mal weiter außen vor. Wir sind schon wieder bei einer Stunde drei, David.
Genau. Willst du noch deine, du bist dran.
Ein Ranking. Ich habe David schon ein bisschen gespoilert, was wird, weil es eine Hommage an ihn ist. Mhm. Weil David ja da sitzt mit seinem wunderschönen, eingeschienten Fuß. Wollte ich machen, die besten Filme, in denen sich jemand am Bein verletzt oder verwundet ist. Und ich finde, die Person darf auch schon von vornherein verwundet sein.
Er verletzt sich nicht erst in dem Film.
Er oder sie hat im zu Beginn des, hat zwischen Beginn oder Ende des Films ein Bein-Fuß-Problem.
Aber pass auf, schwierige Frage. Wieder mal eine Logikfrage, Robert. Forrest Gump. Forrest hat ja keine Verletzung am Bein, aber sein Bein wird trotzdem geschient, weil er so eine Fehlstellung hat. Nee,
Verletzung. Packt. Verletzung.
Keine, es muss eine Verletzung sein.
Eine Verletzung.
Okay, aber Forrest Gump würde ja dann trotzdem, ich bin mir nicht sicher, Sergeant Dan, wird er an der Wirbelsäule verletzt und kann deswegen nicht mehr laufen oder wird er an den Füßen verletzt? Das ist nie so richtig klar geworden.
Nee, der ist ja gelähmt dann, also es ist von der Wirbelsäule, würde ich sagen. Okay. Verletzt dich doch mal in den Fuß, so dass du gleich einen Rollstuhl musst, dann müssen ja beide Füße verletzt werden, du kannst die nicht mehr bewegen, trotz, nee. Aber hier, Fenster zum Hof.
Ja, Fenster zum Hof. Der verletzt er sich im Film?
Nee, deswegen sage ich, er kann auch schon verletzt sein. Ach so,
er kann schon verletzt sein.
Da sitzt er da eingegipst und guckt zum Hof raus und sieht einen Mord. So, Alfred Hitchcock, haben wir schon mal. Dann, vorhin, ich habe schon erwähnt, Planet Terror. Allein schon, um es mit Death Proof in einer Kombination zu haben. Da sagt er ja auch noch, wo es darum geht, dass er mit ihr jetzt, dass er sie rannehmen will, dass sie nur ein Bein hätte. Und er sagt, leichterer Zugang. Das ist auch so übel derbe gewesen.
Man muss ja, bei Planet Terror, wie war denn das? Rose McGowan, ich weiß nicht mehr, wie sie das Bein verliert, aber das Wichtige ist, dass ihr dann ein Maschinengewehr an dieses Bein montiert wird, mit dem sie dann zum Schluss völlig amok läuft. Deswegen ist sie auch auf dem, ich glaube, dem Cover der DVD ganz prominent zu sehen. Das war irgendwie das Ding, mit dem sie den Film damals beworben haben. Planet Terror war gut.
Ich mochte den auch sehr. David Hein, der Film, muss man nennen.
Robert, da kann ich wirklich nur sagen. Okay, also ich hab Misery.
Habe ich noch nie gesehen.
Hast du nie gesehen?
Das ist richtig schlecht, alles schlimm eigentlich.
Guck den mal. Es gibt ja diese legendäre Szene, da kriegt jeder, also ich weiß nicht, da zieht es einem wirklich alles zusammen. Es ist ja so, dass es ein berühmter Buchautor wird verunglückt und ist deswegen ans Bett gefesselt und wird dann bei seinem größten Fan schlüpft er unter und dieser größte Fan zwingt ihn dann, eine Geschichte mit ihren Lieblingscharakteren so zu schreiben, wie sie das möchte. Und damit er nicht wegläuft, holt sie dann einen Hammer und bricht ihm dann mit diesem Hammer die Beine. Und das ist eine furchtbar krasse Szene, so, weil sie wirklich reinhaut. Und da Kathy Bates hat dafür damals den Oscar völlig zurecht bekommen.
Jetzt muss ich gerade an Casino denken, wo sie ihm die Hand da zerschlagen mit dem Hammer. Das ist ja auch übel. Jetzt machen wir das nächste Mal, wo Hände verletzt werden.
Genau, aber wenn du bei Casino bist, Goodfellas ist mir eingefallen. Goodfellas gibt es doch die Szene, wo sie Poker spielen und dann der Typ, der später, ich glaube, er ist in dem Film Spider und in Sopranos später eine relativ tragende Rolle hat, dem wird von Tommy in die Füße geschossen. Und später wird er dann von ihm erschossen dann auch. Weißt du, kennst du diese Szene?
Ich hab's tatsächlich, ich hab den Film ja mehrfach gesehen. Wo er
so tanze und dann schießt er so auf den Boden und dann schießt er ihm auch in den Fuß rein. Genau.
Ich hab hier noch, sag mal, bei Larry Flint, der kommt in den Rollstuhl auch wegen Wirbelsäule, ne? Das ist keine Beinverletzung oder so.
Boah, den hab ich nicht gesehen, muss ich sagen.
Echt nicht? Mm-mm. Mit Woody Harrison? Ich mag den sehr.
Hab ich leider nicht geguckt.
Okay, dann Saw. Den ersten Saw-Teil, der sägt er sich doch den Fuß ab, ne? Um aus der Dings zu kommen, aus der Kette.
Ehrlich zu sein, ich habe jeden Saw-Film gesehen, bis auf diesen Jigsaw, der jetzt vor ein paar Jahren kam. Und ehrlich gesagt verschwimmt das ein bisschen bei mir. Also war ja noch im im letzten Film vor Jigsaw, ich glaube, war das Saw 3D, gab es ja dann noch mal eine Rückblende auf dem ersten Teil, wo dann der Doktor aus dem ersten Teil plötzlich wieder eine der tragenden Figuren war. Und ich kann dir nicht mehr sagen, ob man im ersten Saw sieht, dass er sich das Bein absägt oder ob das in einer der zahllosen Rückblenden in den nachfolgenden Teilen passiert.
Doch, der sägt sich das Ding ab und dann steht die Leiche, die im Raum ist, auf einmal auf.
Ja,
so ist das. Und so denkt er, so kommt er raus noch aus dem Raum.
Er kriegt dann noch raus aus dem Raum. Und deswegen sieht man ihn nicht mehr, weshalb er ja dann überhaupt erst zurückkehren kann. Ja.
So, ich hätte noch hier den du nicht magst, Troja. Weil
stimmt.
Achilles, müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, dass der sich verletzt hat am Fuß oder am Bein.
Ja, ich habe noch Bloodsport.
Jean-Claude Van Damme,
genau, im letzten Kampf gegen Bolo Yeung, glaube ich, war das, oder war es in einem der vorherigen Kämpfe, berühmte Szene, die in Deutschland immer gefehlt hat, weil sie rausgeschnitten war, aber ich glaube, in den aktuellen Versionen, die zu zirkulieren, müsste es drin sein, tritt er ihm gegens Schienbein und dann tritt ihm der Knochen aus dem Fuß. Ich auch. Ich richtig üble Szene, die mich als Kind übelst geschockt hat. Da dachte ich so, warum macht der Knochen das? Da habe ich das erste Mal Biologie gelernt, wie Knochen aussehen können. Viel zu früh geguckt und nie aus dem Kopf gegangen, diese Szene.
Hätten wir nicht eigentlich auch jeden Kriegsfilm nehmen können? Ich meine, dass sich bei Soldat James Ryan nicht einer am Bein verletzt.
Ja doch, am Anfang werden Leute die Beine weggesprengt. Ich hätte noch, wenn wir noch über einen Film reden, Die Fliege. Einer meiner Lieblingsfilme von David Cronenberg. Am Ende entwickelt er doch die Fähigkeit, Dinge mit seiner Spucke, also quasi säurehaltig aufzulösen. Und in einer der letzten Szenen, eine der widerlichsten Szenen, die ich je gesehen habe, kommt der Freund von Gina Davis rein, will sie retten und dann löst er ihm mit seiner Spucke erst die Hand auf und dann den Fuß ab. Und das ist so schrecklich, das ist so ekelhaft inszeniert. Mm. Ich liebe diesen Film, auch weil er so herrlich ekelhaft ist. Aber diese Szene ist mir auch nie aus dem Kopf gegangen.
Ich denke,
das ist mir schlecht geworden als kleiner Junge.
Noch A Quiet Place 1 und 2.
Ja,
sehr starke Filme mit Verletzungen.
Ja. Hast du schön gespoilert jetzt den zweiten Teil? Danke.
Frage ich mich auch. Nee, komm, das ist kein Spoiler, oder?
Ist ein Spoiler, Robert. Im Trailer ist es nicht zu sehen, aber da werden sich die Zuschauer bestimmt bei dir bedanken dann.
Sollen wir das rausschneiden und nochmal aufnehmen?
Nee, ist nicht so schlimm.
Okay, Leute, David hat an der Stelle gesagt, das ist nicht so schlimm. Das heißt, auch bei ihm beschweren bitte.
Also Leute verletzen sich in Quiet Place 2 den Fuß. Es könnte sein, dass ihr jetzt sagt, so, okay, da gehe ich jetzt nicht mehr ins Kino. ich bin Fußfetischist, aber er ist ein ganz komischen Fetisch, wo man nur geil ist oder geil wird, wenn man sich am Fuß verletzt. Und das kann natürlich sein, dass diese Leute jetzt nicht mehr ins Kino gehen
wollen. Auf jeden Fall Teil 1 kann man sagen, der tritt in den Nagel. Das ist
ja
okay.
Ganz fies. Ja, ganz, aber ja. In Nagel treten, gibt es das nicht auch in Kevin Alleins Haus? Ja.
Ja, oh, stimmt, sicherlich.
Siehst du? Also dann haben wir genug
Filme. Jetzt fällt mir gerade ein, wenn wir wirklich mal die Reihe in die Hand verletzen machen, können wir alle Jesus-Filme nehmen.
Warum sollten wir eine Reihe machen, wo sich Leute die Hand verletzen?
Damit wir alle Jesus-Filme mal hatten.
Warum machen wir dann nicht einfach alle Jesus-Filme? Die Top 5 Jesus-Filme.
Nee, ich will ein bisschen damit sneaky an das Thema ran. Nicht so offensichtlich.
So Umwege.
Filme mit Kreuzen.
Filme mit den Söhnen Gottes, die an ein Kreuz genagelt werden.
Filme über Kinder, die ohne Sex gezeugt wurden.
Oh.
Was denn? Hä, warum machst du jetzt? Oh, das ist die unbefleckte Empfängnis.
Ja,
das ist nicht
Star Wars Episode 1.
Ach so.
Anakin Skywalker war eine unbefleckte Empfängnis, laut, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Schmi.
Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wir haben 23 Wochen hintereinander Episoden veröffentlicht. Ab jetzt ist die ganze Nummer von diesem Podcast keine Schnellschuss mehr.
Ja, man muss vor allen Dingen sagen, wir haben es ja vorhin gesagt, Vin Diesel und Co. sind schon bei der 9. Folge, haben die schon keinen Bock mehr. Ja, wir sind schon doppelt so krass.
So.
Und sind noch voll dabei.
So sieht's mal aus.
Außer bei Instagram, das muss ich nochmal dazu sagen. Ne? Aktuell, ich kann mich nur wiederholen, es fehlt mir gerade so ein bisschen die Muße dazu. Aber der wöchentliche Post kommt, aber keine Fehler gerade, da habe ich gerade nicht den Nerv zu.
Wir machen gar keine Fehler, deswegen kommt das Posting nicht.
Ah.
Vielleicht okay. So? Vielleicht so, kann man
vielleicht
nur versuchen.
So. Vielleicht
man
so.
Nur warum nicht?
Ja.
Warum nicht?
Verbessert uns aber gerne unter dem Wochenposting, dann sehen wir das auch ein bisschen, können wir das nächste Woche sagen. So, Robert.
Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Wir wissen das übrigens, wir haben es schon lange nicht mehr gesagt, sehr zu schätzen, dass ihr alle von Anfang an in so fleißiger Zahl auch konstant dabei seid. Also ich glaube, das ist alles andere als normal. Wir sind sehr, sehr froh damit und wollten auch mal nochmal Danke dafür sagen, für viel liebes Feedback, aber auch so ein standhaftes Publikum. Vielen, vielen Dank.
Genau, ich gehe mich jetzt impfen. Mach's gut.
Okay, David, dann hoffentlich bis nächste Woche.
Mal gucken, wer weiß.
Gut,
dann kannst du ja, so Filme, in denen einer der beiden Protagonisten an der Impfung stirbt, machen.
So, da haben wir doch einen super Schluss gefunden. So, tschüss, Leute, bis nächste Woche. Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David.
Ich trinke noch.
David.
Ja.
David.
Ja.
Wir
ja.
haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, oh, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen. Mhm. Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt du, was überhaupt nicht schwer ist?
Was denn?
Einen Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
Schöne Überleitung. Aber wie bekomme ich diesen Überblick?
Das ist super einfach. Kennst du die Clark-App?
Kenne ich, ja.
Ja, Clark, C-L-A-R-K. Mhm. Haben wir schon im Podcast schon manchmal drüber gesprochen. Ja. Das ist eigentlich super einfach. Du kannst da innerhalb von wenigen Minuten einen Überblick über all deine wichtigen Versicherungen haben. Und das Schöne ist daran, auch wenn du mal was ändern musst oder was geändert werden soll, das kann alles Clark für dich machen. Denn die haben Versicherungsexperten, die durch tausende Tarife durchscannen können, welche Versicherung für deinen Lebensstil genau die richtige ist. Also David ist ja so einer, der wenn Fahrrad, wenn er mal fährt, vielleicht auch mal umfällt. Da braucht man eine andere Versicherung als jemand, der nur viel zu Hause auf der Couch sitzt beispielsweise. Und klar kann das alles für dich möglich machen. Da kannst du deine Versicherung auch hochladen. Da können die geprüft und gecheckt werden. Ist es genau für dich das Passende? Wichtig ist immer zu wissen, dass man dann sein Versicherungsmandat auch überträgt auf Clark. Das ist in der Versicherungswelt so gang und gäbe. Nichts, was die jetzt erfunden haben. Das heißt, dein bisheriger Versicherungsvertreter, wenn es jetzt eine Unfall- oder eine Haftpflicht- oder eine Krankenkassenversicherung, also eine Gesundheitsversicherung ist, dann ist natürlich klar, das Mandat wird übertragen auf Clark. Aber kann man auch jederzeit wieder kündigen und ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr jetzt Clark ausprobiert. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes. Dann kriegt ihr sogar einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro, wenn ihr zwei von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel 54, also Pechschwafel 54 als Ziffern. Das hintereinander. Und dann ist dieser Gutschein euer, insofern ihr natürlich zwei Versicherungen eintragt. Und das könnt ihr natürlich dann verwenden oder diesen Gutschein für Apple, für Ikea, für Amazon, whatever ihr gerne wollt und braucht. Und Clark ist da ein ganz einfacher Begleiter, um bestens abgesichert zu sein. David, hast du Lust, mal drüber zu schauen? Weil dein Lebensstil, der könnte ja bestimmte Versicherungen nach sich ziehen.
Ich glaube, ich mache das mal, Robert. Danke für den Tipp.
Bei welcher App?
Bei Clark.
Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.